Herzlich willkommen zu Fitness im Ohr, dem Podcast der Fitnessmanagement. Mein Name ist Katrin und ich arbeite an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in der Mediengestaltung. Und manchmal, da arbeite ich hier auch mit künstlicher Intelligenz. Und das, was für mich ganz normal ist, das sah vor ein paar Jahren definitiv noch anders aus. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Nicolai Rolli uns heute so ein bisschen mitnimmt auf eine Reise durch die Arbeitswelt im Laufe der Zeit. Hi Nico.
Hi, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich da zu deinem Podcast eingeladen bin oder zu eurem Podcast.
Sehr, sehr gerne. Stell dich doch am Anfang gerne einmal kurz vor und sag uns auch gleich, wie du dazu gekommen bist, dich jetzt mit diesem Thema so intensiv zu beschäftigen.
Ich fange mal an. Ich sage immer meinen Studierenden, dass ich einen sehr unruhigen und inhomogenen Lebenslauf habe. Ich habe in Köln an der Sporthochschule studiert, habe da mein Diplom damals noch gemacht und habe parallel noch, weil ich nicht genau wusste, in welche Richtung es geht, noch eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, die auch fertig gemacht, habe aber nie als Heilpraktiker gearbeitet. Bin dann im Vertrieb gestartet, habe für verschiedene Fitnessgerätehersteller im Premium-Bereich in Deutschland gearbeitet, habe dann auch Ski-Account-Management gemacht, große Ketten betreut und bin dann zur Firma Vodafone gewechselt. Die haben mich damals abgeworben und habe für Vodafone ein Gesundheitsprojekt gemacht. War ein Start-up von der Firma Vodafone und ich sage immer so schön, ich glaube, ich bin der Einzige in der Fitnessbranche, der einen FIBO Innovation Award gewonnen hat, ohne dass das Gerät jemals auf den Markt gekommen ist. Ist ja auch eine Besonderheit, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, und das habe ich damals gemacht. Und die Firma Vodafone hat damals zu mir gesagt, du, ist alles super, aber du hast wenig Ahnung von Betriebswirtschaftslehre. Und dann habe ich noch ein MBA gemacht an der Fernuniversität. An der Fernuniversität habe ich das damals gemacht in Hagen. Ja, damit hatte ich dann meinen Lebenslauf komplett zerschossen. Diplom-Sportwissenschaftler, dann Heilpraktiker und dann noch BWL. Ich sage immer gerne, ich bin so ein Generalist. Mich interessieren einfach zu viele Dinge und Sachen. Dann habe ich noch einige Coaching-Ausbildungen gemacht und bin an der Hochschule jetzt seit über 5 Jahren in den 2 Bereichen aufgehängt. Einmal im Bereich Psychologie, Pädagogik und im Bereich Wirtschaft und Management, weil mich beide Bereiche total interessieren. Und da schlage ich jetzt mal den Bogen zu KI. Ich habe mich in den letzten 4, 5 Jahren sehr intensiv mit der gesamten Arbeitswelt auseinandergesetzt, weil neben meiner Arbeit an der Hochschule bin ich auch noch als Unternehmensberater unterwegs, auch außerhalb von der Fitness- und Gesundheitsbranche. Und da habe ich mit großen Firmen teilweise zu tun. Größter Kunde aktuell 1200 Mitarbeiter. Und da war schon seit längerem ist das Thema, ich mache viel Richtung Organisationsberatung, dass ich immer wieder an den Punkt kam, wo es hieß, ja, wie können wir das denn optimaler gestalten? Und wie können wir das denn eigentlich auf ein Level heben, was zu unserer heutigen Welt passt. Und da werden wir uns ja gleich noch drüber unterhalten. Das heißt, ich bin in den letzten 3, 4 Jahren sehr stark in Kontakt gekommen mit KI. Glaube, dass die KI dringend notwendig ist. Werden wir heute auch drauf zu sprechen kommen, um einige Hauptprobleme, die wir gerade gesellschaftlich haben, zu lösen. Und ich bin der Meinung, dass wir die nur zielorientiert einsetzen müssen. Aber, und das vielleicht schon vorneweg, für mich sind beide Bereiche wichtig. Also diejenigen, die mich kennen, wissen, dass bei mir der Mensch immer im Mittelpunkt steht. Und das wird ergänzt durch die KI. Und genauso mache ich das auch in meiner tagtäglichen Arbeit. Vielleicht noch der letzte Punkt dazu. Ich habe mich vor 1,5 Jahren habe ich mich zertifizieren lassen für ein Förderprogramm. Da geht es um digitale Transformation vom Mittelstand. Und das ist vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und ist ein EU-Fördertopf. Und das können Unternehmen abrufen, die sagen, wir möchten gerne im Bereich der Digitalisierung uns neu und moderner aufstellen. Und ich berate die dann in diesem Prozess dahingehend, sich zu transformieren. Und das war auch einer der Punkte, nochmal tiefer in das Thema einzusteigen.
Da hast du wirklich wahnsinnig viele Punkte jetzt aufgezählt und irgendwie so ein bisschen aufgemacht. Ich würde dann einfach mal damit anfangen, dass wir uns die Arbeitswelt in den letzten Jahren nochmal genau angucken. Wie gesagt, für mich ist es irgendwie normal, dass ich dann mit einer KI arbeite, die mich in meiner Arbeit unterstützt. Also die nimmt mir nicht meine Arbeit weg, sondern die hilft mir dabei, meine Arbeit besser zu machen. Wenn ich meinen Eltern aber zum Beispiel davon erzähle, dann sind die erstmal ein bisschen verwirrt, geschockt. Die haben Angst um meinen Arbeitsplatz im Gegensatz zu mir so ungefähr. Und das hat ja auch seine Gründe, weil es vor Jahren eben einfach anders aussah. Kannst du da mal kurz ausholen, wie sich das alles so entwickelt hat?
Das wird natürlich groß, das Bild. Also wenn wir uns das mal vorstellen, wir sprechen aktuell von 4 industriellen Revolutionen und von 4 Industrien. Fangen wir mal mit der Industrie 1.0 an. Die hat so ungefähr 1784 begonnen und da ging es zum ersten Mal um eine Mechanisierung. Das heißt, da wurden Dampfmaschinen und Wasserkraft wurde zum ersten Mal genutzt und es entstanden so Dinge wie zum Beispiel der erste mechanische Webstuhl. Das heißt, körperliche Arbeit wurde zum ersten Mal durch Maschinen ersetzt, ergänzt. Und das war damals eine wahnsinnige Errungenschaft, weil es einfach geholfen hat, die körperliche Arbeit zu reduzieren. Dann ging das so ungefähr bis 1870, kann man so sagen, plus minus. Und da fing dann die Industrie 2.0 an. Da ging es vor allen Dingen viel um Massenproduktion. Und das kennen einige der Studierenden von der Hochschule. Wir haben vor allen Dingen im Masterbereich, habe ich hier strategische Unternehmensführung. Da ging es dann los mit Fließbandarbeit, mit dem sogenannten Taylorismus. Das heißt, da wurden wichtige Managementgrundsätze erfunden und erdacht. Zum Beispiel auch eine Bürokratisierung und wie man Menschen organisiert und wie man möglichst viele Menschen auch koordiniert arbeiten lässt. Das fing da an. Das heißt, Fließbandarbeit und Elektrizität. Das waren so die vorwiegenden Dinge, die da passiert sind. Der eine oder andere hat das Bild im Kopf von Henry Ford mit seinem Ford-Automobil, wo dann das erste Mal Fließbandarbeit stattgefunden hat. Ja. Wichtig an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, das sage ich den Studierenden auch gerne, da wurde zum ersten Mal getrennt zwischen Denken und Handeln. Das heißt, es gab die obere Hierarchiegruppe, die hat gedacht und die am Fließband, die sollten bitte nur machen und tun und handeln, aber nicht denken. Teilweise finden wir das immer noch in der heutigen Welt, wo es gar nicht mehr reinpasst. 1870, wir gehen weiter, Industrie 3.0 wäre dann so ab 1969, da kamen die Computer auf, langsam auch Richtung Internet. Internet kam so 89, 90. Ist immer schön, wenn ich den Studierenden sage, dass ich älter bin als das Internet. Hört sich ganz gruselig an, oder Katrin?
Bisschen schon. Mal,
um Gottes Willen, der ist älter als das Internet. Ja, aber tatsächlich gab es eine Zeit davor. Also 1969 Computer, Internet kommt langsam. Dann kamen die ganzen Fertigungsroboter, die dann jetzt heute auch noch in der Automobilindustrie überall genutzt werden. Und jetzt war es im großen Maße so, dass Maschinen und eine Art künstliche Intelligenz uns die Arbeit abgenommen hat. Und zwar immer wieder die körperliche Arbeit. Und das war dann auch ein Zeitalter der Elektronik. Und dann sind wir weiter in das Zeitalter, in dem wir gerade sind, Industrie 4.0. Da geht es viel um Vernetzung. Und KI, Internet of Things, dass sich die Dinge miteinander verbinden, maschinelles Lernen. Und da sind wir gerade mittendrin. Und wenn man sich die Entwicklung anguckt, dann erkennt man eins, dass diese gesamte industrielle Revolution immer mitgebracht hat, dass auf der körperlichen Seite die Menschen entlastet wurden. Und die Studierenden von unserer Hochschule kennen das. Wir reden darüber, dass wir gerade uns im Informations- und Wissenszeitalter befinden. Und jetzt durch die KI können wir zum ersten Mal die Wissensarbeiter, das heißt sprich die gedankliche und logische Arbeit, entlasten. Und das ist gerade der spannende Zeitpunkt. Das heißt, wir haben so diese körperliche Ebene verlassen. Das machen wir schon sehr gut. Und das, was so der Webstuhl und Fertigungsroboter auf der körperlichen Ebene sind, das kann jetzt die KI, du hast eben angesprochen, du meintest hauptsächlich wahrscheinlich die generative KI, sprich ChatGPT und Co.
Genau, ja.
Und da kann ich auf einmal Dinge eingeben, die meine Arbeit erleichtern. Ja, und das war so mal ein kleiner Abriss, vielleicht auch nochmal wichtig zu sehen, wo das Ganze hingeht. Ich weiß nicht, ob du das gleich dann nochmal machen möchtest. Das heißt, was gibt denn Industrie 5.0? Wo geht es denn dahin? Aber das ist mal so ein Ablauf von den letzten Jahrhunderten, die wir jetzt hinter uns haben.
Ja, ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und wie viel sich da auch in, wenn man es so in Summe betrachtet, in einer eigentlich kurzen Zeit dann doch nochmal getan hat, ne? Jetzt hast du was von Industrie 5.0 gesagt. Da kannst du auch gerne direkt mal ein bisschen drauf eingehen, auch sagen, wie die künstliche Intelligenz sich da so weiterentwickeln wird und welche Berufsbilder vielleicht auch von dieser, Veränderung besonders betroffen sein werden.
Das ist ja alles so ein bisschen so wie in die Glaskugel gucken, weil wir wissen es aktuell nicht. Ne? Also wir können in den Shownotes mal verlinken, die EU hat schon eine Vorstellung davon, wie die Industrialisierung 5.0 sein wird. Und da reden wir ganz klar von einer Revolution. In meiner Welt ist es eigentlich eine Evolution, keine Revolution, weil es eine Weiterentwicklung ist. Der Arbeitswelt heißt, wir haben eine sehr starke Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. Ja, das kann einerseits der humanoide Roboter sein, also wirklich, den ich physisch auch anfassen kann, aber auch eben die KI, die uns auf der Wissensebene hilft. Es gibt eine starke Automatisierung und das erlebe ich gerade auch in der Praxis. Da begleite ich ganz viele Unternehmen, wie ich Dinge automatisieren kann. Und da vielleicht der kleine Einschub, warum ich glaube, dass uns das sehr hilft. Ich erlebe in der Praxis immer noch viele Unternehmen. Ich mache gerne Unterscheidung zwischen Beschäftigen und Arbeiten. Und der Professor Lars Vollmer hat das damals mal aufgeworfen und daran orientiere ich mich. Beschäftigen ist alles das, wo wir uns intern um uns selber drehen. Was also keine Wertschöpfung bringt. Dokumentation, Checklisten, Reports, was auch immer. Das heißt, alles das, was keinen direkten Mehrwert für Kunden bringt, ist eigentlich Beschäftigen. Arbeiten wäre der zweite Teil. Arbeiten wäre das, wo wir eine Wertschöpfung erzielen, wo wir Kundenprobleme lösen, wo wir in Interaktion mit unseren Kunden sind. Und die Erfahrung zeigt, wir haben durch diese Bürokratisierung durch den Taylorismus, sprich in der Industrie 2.0, Fließband und Co., haben wir eigentlich immer mehr Beschäftigen draufgesetzt und arbeiten immer weniger. Und jetzt kommt die Unterstützung durch die KI, dass nämlich die KI in der Lage ist, uns all das abzunehmen, wo Beschäftigung eine Rolle spielt. Und das erlebe ich als große Entlastung. Also ich habe Unternehmen, die mit einer KI arbeiten. Da reden wir dann eher über eine kognitive als eine generative KI. Das heißt, die KI kann uns Dinge abnehmen in unserem Arbeitsalltag, nämlich die Dinge, Routineaufgaben, die eher langweilig sind, fehleranfällig sind oder die auch keinen Spaß machen. Und die erste Frage ist, die wir immer haben, wenn wir in ein Unternehmen reingehen, ist die Frage zu den Mitarbeitern, welcher Prozess macht dir keinen Spaß? Welchen Prozess machst du am Rechner? Welcher Prozess ist immer wiederkehrend und monoton und langweilig? Und was würde das für dich bedeuten, wenn ich dir den Prozess abnehme? Und das ist genau das, was in der Industrie 5.0 jetzt passiert, womit ich mich viel beschäftige, nämlich dass es kognitive Systeme gibt, die uns als Mitarbeiter entlasten. Und diese Entlastung bedeutet für uns, wir, und das ist der zweite Hebel, wenn du dir zwei Hebel vorstellst, der eine wäre, diese Routineaufgaben zu automatisieren. Und der andere Hebel ist dann aber das Arbeiten, sprich den Kundenkontakt, die zwischenmenschliche Interaktion, das massiv nach oben zu fahren. Das heißt, wenn ich auch mit meinen Studierenden rede, geht es ganz, ganz viel in Zukunft darum, eine spannende Frage, die ich immer wieder stelle, was kann ich tun, damit mein Berufsbild, mein aktueller Job nicht ersetzbar ist. Und jetzt hast du ja gefragt, welche Jobs werden in Zukunft wegfallen. Es gibt Schätzungen, dass zwischen 30% und 40% der bestehenden Jobs wegfallen werden, dafür aber mindestens genauso viele neue dazukommen werden. Also alle Menschen, die heute an einem Rechner sitzen und Prozesse im Rechner machen, nämlich rechte Maustaste da draufklicken, dann links, dann rüberziehen in eine E-Mail und so weiter. Das sind alles Dinge, die werden in Zukunft ersetzt werden. Dafür braucht es keine Menschen. Das kann die KI besser als wir, weil fehlerfrei, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, kein Urlaub, keine Krankheit, gar nichts. Und dann stellt sich ja die Frage, was ist denn für uns der Zukunftsbereich? Und da können wir auch in die Shownotes verlinken, gibt es eine spannende Studie von Bertelsmann. Die haben vor 5, 6 Jahren eine Studie gemacht, wie sieht das Arbeiten in 2050 aus? Und die haben gesagt, ein mittleres Szenario, was die mit 300 Experten weltweit erarbeitet haben, ist, es gibt 30% Arbeitslosenquote. Alle die Jobs, wo jemand hinter einem Flachbildschirm sitzt und jemand anderer davor, die werden wegfallen. Wir sehen das jeder von uns tagtäglich, zum Beispiel Rewe und Ikea und Co., wo es nämlich mittlerweile die Selbstscan-Kassen gibt. Die Frage ist, gibt es in 4 oder 5 Jahren überhaupt noch Kassierer? Warum? Also die Frage muss man sich ja stellen, weil die Aufgabe, etwas über ein Band zu ziehen, könnte ich ja auch anders lösen. Und das erleben wir da. Ich nenne immer das schöne Beispiel, wenn man heute versucht, einen Reisepass oder einen Führerschein zu beantragen, dann durchläuft man bei den Behörden 3, 4, 5 Stationen, wo jeweils eine Person hinter einem Flachbildschirm sitzt und wir werden weitergeführt. Und das sind ja Sachen, wo man sich mal überlegen muss, braucht es uns Menschen dafür? Und jetzt der zweite Weg, und das ist auch übrigens bei dem 5.0 schon festgelegt, es wird eine Personalisierung geben, das heißt sehr stark auf Menschen ausgerichtet. Und jetzt, was wird sich also an Jobs verändern? Die Jobs, wo ich heute an einem Rechner sitze und etwas routinemäßig immer wieder gleich mache, was ich jemand anderen erklären kann innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten, die werden wegfallen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und was wir zunehmen, und das ist auch in der Studie von Bertelsmann rausgekommen, alle Ebenen, wo Empathie gefragt ist. Der Richard David Precht, der Philosoph, redet davon, dass es einen riesen Boom geben wird in Bezug auf Empathieberufe. Also überall Berufe, wo das Zwischenmenschliche eine wesentliche Rolle spielt. Und jetzt ist auch nochmal wichtig für die Zuhörer zu wissen, die Chatbots, die mittlerweile auf dem Markt sind, die können sogar Emotionen nachahmen und ein Gefühl geben von Empathie, zumindest im Geschriebenen. Da sind die mittlerweile richtig gut drin. Aber was wir eben noch nicht haben, ist der direkte zwischenmenschliche Kontakt, wo ich mit dir jetzt interagiere oder wir uns direkt sehen. Also diese sogenannten Soft Skills werden in Zukunft eine viel wesentlichere Rolle spielen als bisher. Und damit krempeln wir das gesamte System um, weil die haben bisher wenig eine Rolle gespielt.
An dieser Stelle muss ich Nico leider ganz, ganz kurz unterbrechen und euch darauf hinweisen, dass er sich gleich etwas anders anhören wird, denn er wurde bei unserer Aufnahme leider von Handwerkern unterbrochen und deswegen geht's ab jetzt so weiter.
Die werden in Zukunft eine wesentlich größere Rolle spielen als in den letzten Jahren. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die so ein bisschen vernachlässigt haben, weil es immer um Hard Skills ging, nämlich um betriebswirtschaftliches Denken, Budgetierung, Planung. Und das, was ich gerade in den Unternehmen erlebe, ist auch aufgrund der sogenannten VUCA-Welt, in der wir gerade leben, die sehr schnelllebig ist, sehr unsicher, erlebe ich gerade, dass viele Unternehmen gar nicht so lange planen können im Voraus. Und ganz klar da nochmal das Fazit, Empathieberufe, und da sind wir natürlich auch sehr, sehr schnell in einem Bereich, in dem wir alle unterwegs sind, in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Da glaube ich, werden wir uns wenig Sorgen drüber machen müssen. Zumindest dann nicht, wenn unsere Soft Skills, wenn unsere soziale Fähigkeiten, unsere Kommunikationsmöglichkeiten, wenn die ausgeprägt sind, dann wird das ein sehr spannendes Zeitalter werden. Und alle anderen sollten mal drüber nachdenken, sich in dem Bereich dann auch fortzubilden. Und alles, was das Thema Zukunftskompetenzen angeht, sogenannte Future Skills, darüber spreche ich ja unter anderem auch hauptsächlich auf dem Aufstiegskongress im Oktober. Da werde ich also da einen Schwerpunkt drauf setzen, zu sagen, was sind die genau und wie können wir die fördern?
Genau, der Aufstiegskongress, das kann man an dieser Stelle noch einmal dingfest machen, der ist am 11. und 12. Oktober in Mannheim. Da könnt ihr online Tickets kaufen. Den Link dazu packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Und wenn du jetzt gerade schon so bei der Fitness- und Gesundheitsbranche warst, welche Branchen glaubst du denn, die von dieser Veränderung negativer getroffen werden könnten als die Fitness- und Gesundheitsbranche? Da wird es wahrscheinlich einfach nur so ein Wandel sozusagen sein, der eben ja schleichend vorangeht und auch nicht jedem leicht fallen wird. Aber die ein oder andere Branche wird wahrscheinlich ja da mehr drunter leiden. Welche könnte das denn sein, die Leute, die sich da vielleicht mal anders fortbilden sollten?
Ist ja alles mit Vorsicht zu genießen. Ne? Das, was ich sage, sind ja alles so, sage ich mal, Thesen, die jeder auf seine eigene innere Goldwaage legt und so mal drüber nachdenkt. Aus der Literatur und aus Studien ist es so, dass die Lage so aussieht, dass viele klassische Bürojobs wegfallen werden. Eben da, wo jemand im Hintergrund Dokumentation macht, vielleicht auch im Bereich vor allen Dingen Buchhaltung und auch im Bereich der Steuerberatung. Es gibt einen sehr, sehr spannenden eine spannende Webseite, die können wir auch mal reinsetzen, und zwar ist das der Futuromat. Der Futuromat ist vom Bundesministerium für Arbeit erstellt worden, und da kann man eingeben jedes Berufsbild und erhält dann eine Aussage, zu wie viel Prozent dieses Berufsbild aktuell schon automatisierbar ist. Und das lege ich jedem ans Herzen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Da sind zum Beispiel, wenn ich da heute eingebe, Fremdsprachenkorrespondent, dann kommt da zu 100% automatisierbar. Synchronsprecher. Ja, das sind ja alles Dinge, die die KI übernehmen kann. Aber auch so Dinge wie Texter, auch Richtung Werbeagenturen, auch Steuerberater. Überall, wo wiederkehrende Aufgaben das Tagesgeschäft dominieren, da wird es in Zukunft schwierig werden, diese Jobs auch weiterhin zu führen, weil dafür brauchen wir eigentlich keine Menschen. Das ist dann so ein bisschen vergleichbar mit dem Webstuhl. Das kann dann auch eine Maschine übernehmen. Also insofern.
Da fällt mir direkt als Beispiel sozusagen so eine Stadtverwaltung oder sowas in die Richtung ein. Jetzt ist es aber so, dass die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, ist, dass die Wege dort noch relativ lang sind, dass die Automatisierung dort nicht so weit vorangeschritten ist. Woran liegt das denn?
Meine persönliche Meinung sind zwei Gründe. Erster Punkt ist, wir reden in der Politik schon seit letzten 10 Jahren darüber, dass wir weniger Bürokratisierung brauchen, aber tatsächlich geht es dann nach oben. Da fragt man sich, ob das wirklich gewollt ist, weil die große Frage, die dahinter steht, ist ja, was passiert denn mit all den Menschen? Was passiert denn mit den Menschen, die jetzt irreversibel wegfallen. Ich erinnere nochmal an die Zahl aus der Studie von Bertelsmann. Da reden wir über eine Arbeitslosigkeit, eine Dauerarbeitslosigkeit von 30%. Und das ist natürlich eine Riesenangst, die natürlich auch die Politik hat, aber auch jeder Arbeitgeber. Und für mich geht es darum, eben nicht Menschen zu entlassen, sondern Menschen zu entlasten und ihnen wieder mehr die Fähigkeit oder die Möglichkeiten zu geben, in direkten Kontakt zu kommen mit anderen Menschen und damit mehr zu arbeiten und weniger beschäftigt zu sein. Und da bin ich von überzeugt, dass ich glaube, dass man das irgendwie noch gar nicht richtig möchte, weil man gar nicht weiß, was die Konsequenzen sind oder Angst vor den Konsequenzen hat. Das ist meine persönliche Meinung.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich auch gefragt, ob vielleicht so ein bisschen der Datenschutz- und Sicherheitsaspekt in gewissen Punkten eine Rolle spielt. Kenne ich mich nicht so aus. Wollte aber an der Stelle dich nochmal fragen, wie lange dauert das denn, bis solche Prozesse fehlerfrei laufen? Weil du hast jetzt eben gesagt, ihr geht in ein Unternehmen rein, ne, und fragt die, was ist der unliebste Prozess jetzt hier? Was ist das, woran wir arbeiten sollen? Wie lange dauert das denn dann, bis das tatsächlich läuft und fehlerfrei läuft, sodass man dann eben anfangen kann, die Arbeit ein bisschen umzuverteilen und umzuplanen?
Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte gerade am Samstag einen Termin, zweistündigen Termin mit einem Studiobetreiber, der drei Studios hat. Und wir haben uns darüber unterhalten und er hat gesagt, also eine Arbeit, die er macht, ist im Bereich der Buchhaltung mit Lastschriften, verschiedene Konten, verschiedene Excel-Tabellen, weil dann noch Reha-Vereine und Co. Und da haben wir gesagt, wie viel Arbeit ist es denn in der Woche? Und dann sagt er zu mir, ja, so 2,5-3 Stunden die Woche. Und diesen Prozess abzubilden, den fehlerfrei laufen zu lassen, dauert, je nachdem wie umfangreich der Prozess ist, dauert das ungefähr eine Woche. So einen Prozess zu erstellen, dass der fehlerfrei läuft. Wenn das extrem komplizierte Prozesse sind, kann es auch mal länger dauern, kann auch kürzer sein. Aber so ein Prozess jetzt wie bei ihm, da schauen wir uns den Prozess an und schauen uns dann an, wie man den am besten automatisieren kann. Und wie dann natürlich auch Reports erstellt werden, sodass derjenige dann nur noch drauf schauen muss und sehen muss, okay, das läuft also. Und das geht sehr schnell mittlerweile und das geht auch sehr gut.
Also gibt es eigentlich keine Ausrede mehr.
Es gibt keine Ausrede mehr, außer, und das höre ich ja dann häufiger, ja, aber verliere ich dann die Kontrolle drüber? Oder wie sieht es aus mit Datenschutz? Nein, die Daten müssen immer bei mir bleiben und ich muss immer die Hoheit haben. Und da vielleicht nochmal, meine Philosophie ist ja, der Mensch steht im Mittelpunkt und die KI oder die Maschine unterstützt nur und ist sowas wie, ja, ich sage jetzt mal, ein digitaler Assistent, den ich nutzen kann für die Aufgaben, die mir keinen Spaß machen, wo ich viel Zeit verliere, weil die Frage an den Studiobetreiber war, was machst du denn mit 2,5 Stunden mehr die Woche? Dann sagte er zu mir, hey, dann könnte ich mich doch eigentlich viel mehr um meine Mitarbeiter kümmern. Ich könnte mich mehr um Expansion kümmern. Ich kann mich um Strategie kümmern, für die ich vielleicht momentan wenig Zeit habe. Und das sind doch die spannenden Dinge.
Genau, das heißt dann, dass wir das Backoffice ja so ein bisschen mehr digitalisieren, transformieren können. Und das ist dann auch nochmal das, was du eben gesagt hast, dass mehr Zeit ist, um zwischenmenschlich voranzukommen, um sich da einfach mehr drin zu engagieren. Und du hast jetzt ja auch noch einen Podcast, der sich um eben das dreht, im gewissen Maß, Mission Mensch. Möchtest du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, super, gerne. Vielen Dank dafür. Mission Mensch, ich sehe halt den Menschen im Mittelpunkt, das, was ich eben schon gesagt habe. Und mir geht es darum, was bewegt Menschen, was berührt Menschen, was sind die Geschichten von Menschen. Das ist das, was mich seit jeher berührt und bewegt und das in Kombination zu setzen mit der aktuellen Tendenz von Digitalisierung und KI. Da gibt es übrigens einen schönen Begriff für, der heißt Augmented Intelligence und das bedeutet eine Erweiterung, Erhöhung von unserer menschlichen Intelligenz durch die künstliche Intelligenz. Und das ist das, was ich auch in meinem Podcast viel drin habe, also viel menschliche Geschichten und die werden dann teilweise ergänzt um KI-Themen, aber da geht es immer ganz viel um Menschen, um die Geschichten, die Menschen erleben und die Menschen auch berühren.
Da kann ich noch einmal auch wieder auf den Aufstiegskongress verweisen. Da kommt nämlich auch Jonas Deichmann, dessen Geschichte kennst du ja wahrscheinlich auch oder einige davon, er hat ja auch mehrere. Beim Aufstiegskongress wird er auf jeden Fall über seine Geschichte von seiner aktuellen Challenge erzählen, der Challenge 120. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, der Jonas Deichmann, der hat 120 Tage am Stück jeden Tag eine Langdistanz absolviert, also jeden Tag einen Ironman und wird darüber berichten, was das mit ihm gemacht hat und vor allem, wie er das auch gemacht hat. Das ist nämlich eine wahnsinnig große Leistung. Und an dieser Stelle freue ich mich dann, dass wir den Jonas und auch dich beim Aufstiegskongress sehen werden und habe im Moment auf meinem Zettel keine weitere Frage mehr. Wie sieht's bei dir aus? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre dir jetzt wichtig? Ein Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer oder ein offenes Thema?
Der Tipp ist immer derselbe, weil ich erlebe momentan auch am Unterricht an der Hochschule erlebe ich immer wieder dasselbe, dass ich viele Menschen treffe, die sich mit dem Thema KI in meiner Sicht zu wenig auseinandersetzen. Und es gibt einen schönen Spruch von Jon Kabat-Zinn, der hat mal gesagt, wenn die Welle kommt, dann kannst du eigentlich nur surfen lernen. Und das trifft es ganz gut, weil die Welle ist da. Die Welle der KI, die wird auch nicht mehr weggehen, sondern die wird da sein. Und wenn ich mich jetzt in die Welle reinstelle, dann werde ich umgeworfen. Und mir liegt viel am Herzen, Menschen so ein bisschen aufzurütteln, Impulse zu geben, sich mit der Zukunft zu beschäftigen und auch aktiv die eigene Zukunft ein Stück weit zu gestalten. Und dazu gehört immer die wichtige Frage, inwiefern wird die KI auch mein eigenes Berufsbild und mich als Menschen auch verändern? Und da möchte ich einfach nur den Impuls geben, sich mit der KI aktiv auseinanderzusetzen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort und auch mit der Welle ein sehr, sehr schönes Bild, das du gemalt hast. Gefällt mir sehr gut. Dann vielen, vielen Dank, dass du Teil unseres Podcasts warst. Wir sehen uns dann beim Aufstiegskongress.
Vielen Dank, freue ich mich sehr drauf und ja, ich freue mich auf jeden Teilnehmer, der dann auch, ich glaube, ich habe den letzten Vortrag am Samstag. Also alle, die Lust haben auf ein bisschen Zukunftskompetenzen, gerne Samstag auf dem Aufstiegskongress, letzter Vortrag.
Genau, bis bald.
Vielen Dank, Katrin. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal bei FSMOR.